Astra, Colada Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke. Astra, Colada Astra, mit Hödmann und Horeis. Die Nummer 1.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben heute den 4.4.2024 und befinden uns in Folge 209 in eurem Lieblingspodcast Astra Colada. Exil in der Hebebühne. Immer noch mit Daniel Hödmann auf der einen Seite und Hauke Horeis. Auf der anderen Seite.
209, ne?
209. Das ist unfassbar, wie wir damals angefangen haben.
Hast du dir die erste Folge nochmal wieder angehört?
Ich trau mich nicht.
Ich hab sie mir angehört.
Du hast dir die erste Folge angehört?
Ich hab mir die erste Folge nochmal angehört.
Ich find
sie gut.
Wirklich?
Ich find sie irgendwie gut.
Ich weiß gar nicht. Es war, glaube ich, die Zeit, als Corona ungefähr 3 Wochen alt war.
Ja.
Noch damals in den Kinderschuhen. Ja, Kinder oder noch, noch am Wickeltisch.
Da hast du zu Hause und ich zu Hause.
Genau, da durften wir uns noch nicht treffen.
Ja.
Und das war komisch.
Ja,
und da haben wir uns,
weil wir treue Schafe waren, haben wir uns auch nicht getroffen.
Ja, das hat
da noch nicht.
Hat 2 Wochen gedauert. Es hat nur 2 oder 3 Wochen gedauert.
Weil es auch scheiße war, so aufzunehmen. Das war ja total bescheuert.
Ja, total. Und weil das Gute war ja, wenn wir uns arbeitstechnisch getroffen haben, war das ja Arbeit.
Ja.
Und deshalb haben wir uns ja auch immer neue Leute hat dazu geholt, damit wir uns jede Woche mit einem anderen Menschen zusammensetzen konnten, so wie auch heute.
Ja, aber damals hatten sie auch alle Zeit. Jetzt ist es schwieriger, viel schwieriger, die Leute zu bekommen.
Und wenn wir ein Podcast sind, der sich Kultur irgendwie
auf die Fahne schreibt,
dann ist ja auch wichtig, wenn wir jemanden haben wie heute, der sich halt auch mit Clubs so auskennt.
Aus der Kultur, für die Clubs. Wir haben heute den wunderbaren Tore Depot zu Gast. Das ist voll schön. Das haben wir schon sehr lange versucht.
Ich glaube 2 Jahre. Ach, 2 Jahre haben wir drüber gesprochen.
Wir haben darüber gesprochen und dann habe ich ihn geschrieben.
Letzte Woche. Die treuen PodcasthörerInnen, die da draußen sind, werden bestimmt denn, ja, ihr habt immer gesagt, wir müssen Tore mal fragen.
Wir müssen Tore mal fragen.
Oha,
dazu, stimmt.
Ist das,
ja, das haben wir wirklich sehr oft gesagt.
Aber erstmal zum Punkt. Du bist Head of Clubkombinat. Oder wie kann man das sagen?
Würde ich jetzt so nicht sagen. Ich darf mich offiziell Geschäftsführer des Clubkombinat Hamburg e.V. nennen. Über mir ist noch der Vorstand.
Ja.
Der gewählt wird von den Mitgliedern und der bestimmt sozusagen die Richtung, wo es lang geht, und ich darf es dann ausführen.
Bist du auch Gründungsmitglied?
Nein.
Echt nicht? Wusste ich gar nicht.
Das wusstest du zum Beispiel auch nicht.
Nein.
Wie lange gibt's das schon?
Das Clubkombinat gibt's in diesem Jahr 20 Jahre. Wir feiern ein großes Jubiläum.
Hui!
Im Sommer.
Kannst dich wieder reinsneaken, Hauke.
Demnach gegründet 2004 und in dieser Funktion bin ich jetzt seit 2012 an Bord. Genau, also 12 Jahre jetzt, und davor war ich ein bisschen Mitglied, als ich da auch noch Clubgeschichte sozusagen mitgeschrieben habe im Clubsen.
Clubsen, genau.
Und darüber habe ich den Verband kennengelernt und also so.
Das wird jetzt richtig harter Nerd-Talk.
Weißt du noch, wir hatten vor ein paar Folgen oder vor ein paar Monaten, kamen wir nicht auf den Namen des Clubs in Hammerbrook. Erinnerst du dich dran?
Ja. Habt ihr gesagt, frag mal Tore.
Genau, und da haben wir auch gesagt, frag mal Tore. Aber da sind wir nicht auf den Namen gekommen. Und es war das Clubsen.
Okay, und du kommst aus dem Clubsen.
Das war mein erster Job nach dem Studium sozusagen. Das hat ja der Pferdestall damals betrieben. Neben ja auch der Astra-Stube, wenn man das hier sagen
Also Oha-Musik und Pferdestall war ja so...
Genau. Eine große
Family.
Familie.
So, ja, genau.
Und in die bin ich dann eingestiegen. Und das war meine erste Anstellung nach dem Studium in Hamburg.
Was hast denn du studiert?
Angewandte Kulturwissenschaften in Lüneburg.
Angewandte Kulturwissenschaften. Und dann bist du nur ins Clubsen.
Nein. Hallo?
Gab es damals schon das Lunatic Festival? Nee.
Ja, das ist ja 2004 das erste Mal über die Bühne gegangen.
Lüneburg, da erinnere ich mich noch dran.
2003.
Gibt es das noch, das Lunatic?
Das soll dieses Jahr wieder stattfinden,
echt?
Ja.
Okay, krass.
Letztes Jahr musste es ja kurzfristig ausfallen wegen Festivalkrise.
Ja, genau.
Und in diesem Jahr soll auch da das 20-jährige Jubiläum begangen werden.
Kurze Frage, das Lunatic Festival ist das Festival, was ausgerichtet wird von der Uni?
Von Studenten für Studenten.
Genau, von Studenten
ist für Studenten. Und war das Motto.
Kannst du dich noch an das erste erinnern?
Sehr klar, doch, ja.
Das war. Wer hat da gespielt?
Als Headliner hatten wir Kid Alex and the Sick Boys.
Aha.
Da hatten wir ungefähr 670 zahlende Gäste. Und die Aftershow-Party hatte Brasilektro gemacht. Genau, und da waren 1500 Gäste auf der Aftershow. So, das war das erste Booking.
Geil.
Und dann 2005 war dann aber auch schon Klüsen da. Und
krass.
Matzen waren, glaube ich, auch 2005. Ja,
das die hatten immer ein gutes Line-Up auf jeden
Fall. War auch 2005 da.
Echt?
Ach, ja. Krass.
Mit Otwell?
Nein.
Ach so.
Ich habe nicht gespielt.
Ach so, du warst privater.
Ich war privater.
Ja.
Ich hatte eine Freundin aus Lüneburg.
Ja.
Und die hat gesagt, wir müssen auf so einem richtig gehypten, geilen Festival.
Das war ein gutes Festival. Das hat voll Bock gemacht.
Das war voll dann schön. War das doch 2005 mit Clouseau und Matzen?
Ja.
Erinnerst du dich auch? Okay.
Ja. Weil wir wollten Matzen sehen.
Ja.
Matzen war ja damals diese junge, angesagte Band hier, die von Thees Uhlmann so richtig hart gehypt worden ist, wo Thees Uhlmann gesagt hat, das Album hätte ich gerne geschrieben.
Echt, das hat Thees Uhlmann gesagt?
Das hat damals Thees Uhlmann gesagt. Hm. Der war bestimmt nur neidisch. Und er wollte auf den Train aufspringen. Also, aber du hast angewandte Kulturwissenschaften studiert und bist dann im Clubsen gewesen. Der erste Job, nachdem du gesagt hast, ja, okay, alles klar, ich muss jetzt auf die Weide. Und was warst du im Clubsen? Alles.
Ja, also dieses typische Mädchen für alles. Also wir haben ja einerseits dieses Vermietungsgeschäft gemacht, um sozusagen die Kultur auch dann einer Bühne zu bieten, wo wir dann frei raus dann OH-Music machen lassen konnten und booken lassen und um den Laden so aufrechtzuerhalten. Alles von Einkauf, Personal bis dann die Nachtschichten, schön die Goas, 24 Stunden, alles mitgenommen, was man im Veranstaltungswesen von Balkan bis Russisch und wieder zurück. Also schon 3,5 wilde Jahre gehabt.
Wie lange gab es das Clubsen?
Das gab es noch relativ lange. Ja. Jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß.
Das muss ich auch überlegen.
War jetzt gerade, hat es geschafft in die Abendblatt-Rückblicke
der
legendären Cluborte so. Und da war das Jahr nochmal drin, wo ich mich selber erwischt hatte. Das hat es ja dann doch noch relativ lange gegeben. Aber müsste man mal jemand anders fragen noch. Ich habe es jetzt leider.
Ich habe es auch letztes Mal noch irgendwo gelesen, aber ich komme auch nicht mehr drauf.
Dann ein Hotelbau.
Genau, weil OH-Musik hatte damals nämlich auch im Clubsen sein Büro. Die Büroräume von OH-Musik, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, die hatten dort, da habe ich noch das erste Lehrjahr, glaube ich, war da das Büro. Und danach sind die umgezogen nach Altona irgendwann. Ja, und wir haben auch ein paar Konzerte im Clubsen durchgeführt damals. Also mit OH-Musik hat das Booking da halt gemacht. Und es gab ein oder zwei Club Awards auch im Clubsen.
Einen.
Mit Bernd Begemann. Bernd Begemann hat Moderation gemacht. Und da haben wir unseren ersten Award gewonnen. Da hat die Astra-Stube seinen ersten Newcomer Award gewonnen. Und da hat Bernd Begemann mich gefragt, um wen dankst du? Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall Gott. Aus welchem Grund auch immer. Das werde ich nicht vergessen. Da hat er mich danach nämlich angesprochen, kam mit irgendeinem Drink an und meinte so, ey, für die Antwort gebe ich dir jetzt erstmal einen Drink aus. Ich so, alles klar, danke Bernd Begemann.
Das ist witzig.
Das war ein guter Abend. Das
wie man bei jedem Club Award, wie man da so ne, als Astra-Stube, also auf jeden Fall im Gespräch bleiben kann.
Ja, da hat's angefangen.
Okay, und du kommst jetzt, also es gab schon das Clubkombinat. Und das Clubkombinat, also ne, wir sind ja wieder voll im Nerd-Talk, weil wir die ganze Zeit wissen, über was wir eigentlich reden, aber wir haben dann manche HörerInnen, die wissen es halt nicht. Das Clubkombinat ist was?
Ist ein Verein, wie viele tausend Millionen Vereine in Deutschland auch, nur in dem Fall halt speziell die Interessen der Live-Musikclubs in Hamburgs vertretend. Und wir sind so rund 185 Mitglieder, die das Clubkombinat formieren und dann diesen Vorstand wählen alle zwei Jahre und der Lobbyverband für Club- und Live-Kultur in Hamburg, der sich um die Rahmenbedingungen für Live-Musik bemüht.
Das finde ich gut, der Lobbyverband der Clubs in Hamburg. Ist es einzigartig in Deutschland?
Nein. Wir waren die Zweiten. Also vor uns haben die Berliner ihre Clubkommission gegründet. Und danach ist es, sag ich mal, ja, hat weiter Schule gemacht. Dann kamen, glaube ich, die Kölner. Später dann in Bremen, Hannover hat jetzt, also Niedersachsen gibt es das Clubnetz, Baden-Württemberg. Also von regionalen Verbänden über Landesverbände und jetzt halt dann auch seit 2012 die Livecom, den Bundesverband, haben wir alles gegründet und auf europäischer Ebene, jetzt wird es noch verrückter, gibt es dann auch noch einen Verband, das ist die Live DMA und somit sind wir mit den Kollegen in ganz Europa im Austausch. Also es ist tatsächlich sehr vielschichtig.
Und man muss ja auch so sagen, auch die Frage war halt immer, warum sind wir eigentlich im Clubkombinat? Das ist so das sind so diese typischen, das habe ich des Öfteren von dem einen oder anderen Menschen halt so mal gehört, warum sind wir eigentlich im Clubkombinat? Und dann kam Corona.
Ja, aber es hat ja auch vorher schon Sinn gemacht, im Clubkombinat gewesen zu sein.
Sinn hat es bestimmt schon gemacht, aber worauf ich halt hinaus will, ist halt, dass das Clubkombinat unfassbar viel gearbeitet hat in Corona. Und also eure Lobbyarbeit ging, also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass da einem die Augen geöffnet worden sind, wie wichtig es eigentlich ist, dass diese Lobbyarbeit betrieben werden muss.
Ja, vor allen Dingen hat man hoffentlich in Hamburg gemerkt, dass diese Arbeit vorher schon betrieben wurde, weil es musste ja in Corona, musste ja ganz, ganz schnell Lösungen, mussten ja herbeigeführt werden und dank unserer Vorarbeit hatten wir ja die Drähte zu den Behörden, zur Politik und auch glücklicherweise dann in den Deutschen Bundestag und konnten halt direkt unsere Anliegen, die ja sehr, sehr dringlich waren, artikulieren. Und ich glaube, dann ist es vielen Menschen erst mal aufgefallen, was wir für einen Schatz da sozusagen hatten. Klar war das auch sehr, sehr viel Arbeit, aber ich will die Zeit davor, haben wir nicht da gesessen und Däumchen gedreht und auf Corona gewartet.
Wir warten jetzt auf die große Pandemie.
Das wäre jetzt ein falsches Bild.
Ja, weil es hat sich ja in der Zeit auch noch das Barkombinat gebildet.
Ja, ist richtig.
Also kurz danach. Und die hatten ja einen ganz anderen Standpunkt, wenn du dich mit den Leuten dann unterhalten hast, wie schwer es eigentlich gewesen ist für die Barleute, da so ein Konstrukt zu schaffen, was ihr eigentlich schon über Jahre aufgebaut habt.
Das muss so ungefähr der Zustand gewesen sein, den das Clubkombinat quasi so in dieser Vorphase 2002, 2003, was dann ja auch zur Gründungsversammlung geführt hat, dass man ja so hoch unzufrieden war, weil man auch so schlechte Anerkennung irgendwie, wenn man zu Behörden gegangen ist, dann hat man ja irgendwie, war man schon fast ein Verbrecher, weil man ein Clubbetreiber war oder hatte mindestens was mit dem Rotlicht zu tun. So, und in der Schublade waren wir und ich glaube, das war dann irgendwie in Corona-Zeiten dann auch die Bar-Szene, weil Virus, Last etc. und am besten dicht machen. Und ich glaube aber leider gibt es das Barkombinat immer noch?
Ewigkeiten noch nichts gehört.
Ich habe lange nichts mehr davon gehört.
Absolut nicht.
Hätte es, glaube ich, auch mitgekriegt, wenn noch weitere Aktivitäten. Ich glaube, es war leider nicht so nachhaltig, dieser Prozess. Was sehr, sehr schade ist, weil es gut wäre, wenn auch die Barszene in Hamburg sich enger vernetzen würde. Und wir haben auch versucht, Drähte und Banden zu spielen und ein paar Dinge gemeinsam zu machen. Aber da hat man halt gesehen, was es bedeutet, wenn man das rein auf ehrenamtlicher Basis das machen muss und nicht auch dieses hauptamtliche, bezahlte Leute da sitzen hat, die das dann auch wegarbeiten, weil Beschlüsse sind schnell gefasst, aber sie dann in die Tat umsetzen, brauchst doch auch manche Arbeitsstunde und die ist gut, wenn die auch bezahlt wird.
Das ist total, und wenn du dann halt jemand bist, der halt alleine seine eigene Bar dann führt, dann ist es wohl ziemlich schwierig, da nochmal die ein oder andere Stunde rauszuquetschen. Absolut. Die halt nicht bezahlt wird, weil du dich ja sowieso die ganze Zeit damit beschäftigen musstest. Welche Corona-Auflagen sind jetzt eigentlich gerade? Wie viele Leute darf ich jetzt eigentlich gerade an diesen Tisch halt hinsetzen? Und ist da jetzt gerade wieder das Ordnungsamt, was mit dem Zollstock in meinem Laden reinkommt und wirklich danach schaut, ob die Leute 1,50 Meter oder 2,50 Meter auseinandersitzen? Also was für eine skurrile Zeit. Denkst du das manchmal auch noch?
Ehrlich gesagt, wenn ich das alles so höre, will ich das am liebsten ganz schnell in die Schublade und so. Und es ist weirde Zeiten, aber es ist ja auch so ein Zeitvakuum oder so ein schwarzes Loch. Ja,
total.
Und es ging ja dann auch relativ lange für uns und ich weine keine Tränen nach, oder macht ja keiner sowieso.
Aber ich vermisse die Calls. Ich vermisse unsere Calls.
Das war
für mich immer, oder das war auch, glaube ich, für ganz viele Club-Leute war das total geil, dass man diesen Call hatte, wo alle Clubs dann, da wurden halt die neuesten, wie viele Leute darfst du reinbringen, keine Ahnung, was darfst du aufmachen. Und da hat das Club-Kombinat halt immer so schöne Calls gemacht, wo alle Clubs da halt drin waren und dann wurden die Neuigkeiten da halt verkündet, sozusagen. So. Und das fand ich immer total toll.
Ja, also die Geschichte kann man nochmal rausholen. Es war wirklich relativ abgedreht. Durch nämlich besagte Live-DMA war ich in einem Verteiler, europäischen Verteiler, und ich hatte so ein bisschen 4 Wochen Vorlauf, habe ich halt Mails bekommen aus Italien und aus Spanien, wo halt schon der Betreff Corona drin stand und man sozusagen schon erahnen konnte, was so zu uns kommen wird. Und deswegen hatten wir tatsächlich am Tag des Lockdowns auch schon unser Büro quasi digitalisiert und auf Bundesebene einen Krisenstab eingerichtet. Also wir waren einigermaßen gut vorbereitet dann auf diesen Moment und haben dann den Mitgliedern informiert, hier übrigens jetzt digitale Calls, ne, nächste Woche, bis dahin meldet euch bitte mal alle hier da und da an. Und ich sag mal, vorher waren sie jetzt nicht alle so die digital begeisterten Menschen und man dachte, ey, ob da überhaupt jemand dazu schaltet oder so. Und ich werde diesen ersten Call tatsächlich nicht vergessen. Ich glaube, wir hatten 140 Teilnehmende.
Das war richtig krass.
Auf Zoom.
Wir MS Teams.
MS Teams war es, ja.
So, ja, das war ja, da kriege ich heute noch eine Gänsehaut, wenn ich sozusagen dran denke, was das an dann Resonanz so gebracht hat. Und man fühlte sich dann halt auch connected, ne? Und dann war man natürlich auch für diese Menschen, okay, war man jetzt die Anlaufstelle, die Informationsquelle, und es schoss ja jeden Tag Informationen rein und es mussten gefiltert und sortiert und weitergeleitet werden. Und das war schon ein aufregender Auftakt und klar ebbte das dann nachher ein bisschen ab, aber wir hatten immer gute Austauschrunden und es hat immer, glaube ich, den Leuten geholfen, die anderen Gesichter mal zu sehen.
Das war super wichtig für alle, auf jeden Fall.
Dass die anderen auch noch bei der Stange bleiben und nicht aufgeben.
Ja, absolut, so, das war total wichtig.
Glaube ich, dann auch nochmal, aber erzählst besser
du. Also. Nee, aber ne, das war für die Clubs total wichtig. Die Clubs waren ja untereinander sowieso im Austausch irgendwie. Also die Clubs, die sowieso miteinander im Austausch waren, waren dann halt noch ein bisschen krasser im Austausch. Und wenn man dann halt, ich weiß gar nicht, wann waren noch immer diese ganzen Senatsdinger? Immer donnerstags, freitags, ich weiß es gar nicht, wo man dann auch vom Stream saß und sich halt die neuesten Äußerungen da angehört hat, was jetzt irgendwie doch dicht gemacht wird oder aufgemacht wird oder nicht aufgemacht wird und wie viele Leute da halt reinkommen. Das hat man ja verschlungen, das war ja voll irre. Habe ich mir letztes Mal noch drüber nachgedacht, wie oft man das geguckt hat.
Die Senats-PKs.
Genau, genau. Und wie man dann so fassungslos davor saß und wie, jetzt noch länger. Das ist echt jetzt? Und wie, es dürfen Leute rein, aber die dürfen nicht tanzen. Wie soll denn das funktionieren? Wie habt ihr euch das denn gedacht? Weil da waren so absurde Sachen einfach dabei. Das waren so völlig, völlig, also du darfst irgendwie 60 Leute rein, die dürfen sich schon bewegen und wo fängt Tanzen an, wo hört Tanzen auf? Weißt du? So war das ja damals. Das war völlig bescheuert. So, dürfen die Bands auf der Bühne denn tanzen? Völlig absurd. Völlig absurd. Und dann ja auch ganz klar, die ganzen Corona-Hilfen. Also hätten wir das Clubkombinat nicht gehabt, wären A, die Hilfen wahrscheinlich gar nicht so schnell angekommen. Und wir hätten auch überhaupt nicht gewusst, also was machen wir denn jetzt damit? Also ne, wie sind die Verwendungszwecke, bla 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 bla. Und du hattest hinterher auch überhaupt gar keinen Überblick mehr über diese ganzen Förderungen. Gar nicht.
Du warst auch oft in Berlin, oder? Du warst auch, um Lobbyismus zu betreiben in Berlin und hast mal auf den Tisch gehauen und hast gesagt, so geht es hier nicht weiter. Oder kann ich mir das vorstellen?
Ja, also da war auch wieder ein glücklicher Zufall, muss man sagen. Wir hatten ja schon auf Bundesebene diese Bestrebungen, hier Clubs anerkennen als Kulturstätten und so. Und da sind wir ja seit 2018, sage ich mal, haben uns das auf die Fahnen geschrieben. Und dann haben wir da unsere Drähte zur Abgeordneten im Bundestag formiert. Und dann hatten wir diese Anhörung im Deutschen Bundestag am Februar 2020. Ja, und da haben wir gedacht, das müssen wir nutzen, weil das kriegen wir einmal die große Bühne und dann gründen wir am Vorabend, haben wir dann dieses parlamentarische Forum für Clubkultur gegründet, was so ein bisschen der Arbeitskreis der Abgeordneten ist für so ihr Lieblingsthema. Ne? Wir hatten das abgeordnet, es gibt solche parlamentarischen Foren für die Pferdefreunde, für die Weinfreunde, warum nicht eigentlich auch für die Freunde von Club- und Festivalkultur? Ey, super Idee. Das war so eine Idee, die auf der Stadt nach Acht geboren wurde. Ich glaube, ein Jahr vorher. Und dann haben wir gesagt, ey, das machen wir. Und dann haben wir das am Vorabend dieser Anhörung gemacht im Februar. Und ein Monat später war sozusagen Deutschland lahmgelegt. Mhm. Und das war der Grundstein. Diese paar Abgeordneten, die wir da aber, die safe an unserer Seite standen, die haben uns halt die Türen in die Fraktion und auf Bundesebene halt getragen. Und da konnten wir dann diese Bundesprogramme wie Neustart Kultur und sowas dann halt, sag ich mal, so fein justieren, dass sie auch wirklich in unserer Szene ankommen. Wir haben ja auch andere Beispiele, wo Förderprogramme ein bisschen an der Szene vorbeigingen. Aber in dem Fall, glaube ich schon, konnte durch unser Zutun einiges, ja auch, was dann auch stattfinden konnte, ne? Dass Künstler, Künstlerinnen in der Zeit auch wieder auftreten konnten auf die Bühne und dann klar. Clubs und Künstlerinnen irgendwie und das ganze Ökosystem von Technikern etc. halt irgendwie bezahlt machen. Und dafür mussten wir dann tatsächlich in der Phase, hat man sich dann auch nicht viel getroffen. Also nein, ich bin nicht viel in der Phase nach Berlin gefahren, sondern das waren dann halt auch viele Calls, die wir da aber sehr regelmäßig und sehr intensiv mit Bundestagsabgeordneten geführt hatten.
Hast du das Gefühl, seit dem Tag, dass man anders gesehen wird.
Du meinst, ob jetzt nach Corona die Clubszene ernster genommen wird?
Ja.
Und gesehen wird?
Genau.
Okay.
Oder ob du das Gefühl hast, dass es das so ist, dass die Leute uns ernster nehmen oder dass die Belange der Clubs ernster genommen werden.
Ich glaube, man muss das auf den verschiedenen Ebenen sehen. Ne? Auf Hamburger Ebene waren wir auch schon vor Corona, wurden wir gesehen und wurden wir gehört und stand man ja im Austausch, ne? Haben wir halt diese Förderprogramme wie für private Musikbühnen hier in Hamburg ja auch schon seit 10 Jahren gehabt und deswegen konnte auch so ein Corona-Club-Rettungsschirm zum Beispiel dann schnell etabliert werden, weil wir hatten da schon diese Förderbeziehungen, die in anderen Ländern noch fehlten. Da hat sich nichts jetzt, das war natürlich jetzt ein Peak in der Corona-Phase, hatte man natürlich dadurch, dass es fast alle 2 Wochen neue Regeln gab, gab es halt viel Klärungsbedarf, da war ein intensiver Austausch. Der ist jetzt, sage ich mal, wieder auf einem normalen Niveau, hat sich das wieder eingependelt. Ich würde sagen, in Hamburg hat sich spürbar schon aber auch die Bedeutung oder die Bekanntheit von mir aus dann auch in der Öffentlichkeit des Clubkombinats hat sich schon verstärkt. Wenn ich früher gesagt habe, ich arbeite fürs Clubkombinat, für wen?
Was?
So, und wenn ich jetzt irgendwen was erzähle, habe ich schon mal gehört irgendwie. Mhm. Und dann in den Medien wird jetzt auch nicht mehr immer geschrieben, das Clubkombinat ist der Interessenverband, sondern das Clubkombinat ist das Clubkombinat. So, da merke ich schon, wie es zum Beispiel in Berlin auch, das ist ganz natürlich, die Clubkommission rät das und das. Ne? Also da ist eine erhöhte Aufmerksamkeit, Wertschätzung. Ja, auf Bundesebene muss man deutlich sagen, hatten wir natürlich jetzt ein totales Coming Out da mit diesem Beschluss im Deutschen Bundestag dann auch 2001, was ja dann auf das Medienecho weltweit Deutschland erkennt Clubs als Kulturstätten, war ja die Schlagzeile, die ging wirklich einmal um die Welt. Wir haben Nachrichten aus Neuseeland bekommen, aus Korea, so, wie habt ihr das gemacht? Das hat jetzt dann, muss man aber auch fairerweise sagen, mit dem Angriffskrieg von Putin und der Inflation und den Sorgen und Nöten, die dieses Land, Deutschland, im Moment gerade hat, sind wir natürlich jetzt wieder auf ein gewisses Normalmaß oder Vor-Corona-Maß ganz schön runtergedampft und uns werden schon auch hier und da die Grenzen aufgezeigt. Schaffen wir jetzt gerade nicht, haben gerade Wichtigeres zu tun, geht gerade vielen, so stellt euch mal ein bisschen weiter hinten an. Das war man natürlich jetzt erstmal in der Corona-Phase auch etwas anders gewohnt, weil Clubs sind echt die Ersten und werden wahrscheinlich die Letzten sein, die da wieder rauskommen. Um die müssen wir uns jetzt mal speziell kümmern. Da hatten wir schon eine erhöhte Wertschätzung.
Vielerlei Orts, beziehungsweise halt auch in der Presse. Also ich habe das Gefühl, dass das Wort Clubsterben ist in den letzten Monaten sehr häufig in Abendblatt und Mopo gefallen. Was macht das Clubkombinat ohne Clubs?
Ja,
stell dir mal vor, es ist Freitag und du bleibst zu Hause.
noch haben wir ja sehr, sehr, sehr viele tatsächlich. Und ja, das ist ein Wort, was immer mal wieder, glaube ich, Inflation hat. Ich habe jetzt anlässlich dieses 20-Jahre-Jubiläums bin ich gerade auch ein bisschen dabei, das Archiv nochmal durchzugehen. Mhm. Und was dir da für Artikel kommen und so, denkst du auch vor 20 Jahren, genau wie jetzt, ne, Molotow erhält Kündigung.
Ja.
Und Clubsterben und so. Und aus diesem Grunde, haben wir vielleicht auch vor 10 Jahren angefangen, mal versucht, Statistik zu führen und mal zu zählen. Wie ist denn die Clubbilanz? Mhm. Und haben jetzt tatsächlich mit der Bilanz, die wir alle 2 Jahre veröffentlichen, 22, 23, haben wir jetzt die ersten 10 Jahre mal am Stück. Und ich finde, das ist eine ganz guter Zeitraum, wo man mal bilanzieren kann, wie ist denn die Entwicklung. Und wir haben einen Rückgang von Musikspielstätten von, sind es jetzt 11 oder 13%,
zwischen
11 und 13%, genau, weil es ist auch immer nicht ganz trennscharf, was ist jetzt ein Musikclub,
ja,
wie viele haben wir denn ungefähr, also wir schätzen so 120 Clubs, können wir so bezeichnen, nach unserer Definition, wo halt Live-Auftritte von Musikerinnen mindestens 24 an der Zahl im Jahr stattfinden, dann nennen wir das einen Musikclub, der dann auch nicht größer ist als eine 2000er Kapazität, so, und das ist so um und bei jetzt ein Prozentsatz, wo ich jetzt schon sagen würde, ja, okay, ich will es lange selber nicht in den Mund nehmen, weil ich finde, es ist ein schreckliches Wort.
Absolut.
Aber es gibt auch kein besseres bislang irgendwie, oder mir ist keins eingefallen, aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Rückgang, der bedrohlich ist und der mir auch Sorgen macht. Anders vielleicht aber auch noch als früher, weil früher haben halt Clubs geschlossen und es haben sich aber auch wieder neue etabliert. Und was wir jetzt in der letzten Bilanz gesehen haben, wir haben halt null Neugründung. Gut, fair enough, muss man dazu sagen, da ragt natürlich noch die Corona-Phase rein. In 22 hat jetzt keiner so richtig Bock gehabt, wahrscheinlich einen Club aufzumachen, außer ihr vielleicht. So. Aber das gilt es jetzt in den nächsten Phasen natürlich zu sehen gerade, und wir sehen es ja in der Astra-Stube, wie schwierig es ist, einen neuen Clubraum in der Stadt zu finden und ob uns das gelingt, quasi neue Orte wieder für Live-Musik bespielbar zu machen. Das ist die Kernfrage, weil klar wird es immer eine gewisse Rückläufigkeit geben, Orte brechen weg, aber in der Vergangenheit hat man es halt doch immer mal wieder geschafft, neue Orte zu errichten. Und das ist jetzt gerade die Kernfrage, schaffen wir es, diese neuen Orte noch wieder zu finden und bespielbar zu machen.
Ja, weil ich immer das Gefühl habe, es sind dann immer die alten Gebäude. Ich meine, wir sitzen hier in der Hebebühne und das ist ein altes Gebäude. Hat ja niemand jetzt gesagt, so, ey, das ist ein Altona, das ist irgendwo im Hinterhof, lass uns da mal ein Gebäude so bauen, dass da Kultur stattfinden kann, sondern das ist einfach eine alte Kfz-Werkstatt. Da steht hinten auch noch der alte Ofen, also der alte Brennofen hinten drin, wo früher Hufeisen geschmiedet worden sind und so. Und wir haben das so gebaut, dass das clubfähig, also ich sag mal in Anführungsstrichen clubfähig ist. Aber ich hab irgendwie immer das Gefühl, dass im Sinne der Stadtplanung niemals drüber nachgedacht wird, Mensch, neues Altona, was könnten wir denn da reinmachen, dass da Kultur herrscht? Also noch nicht mehr im Sinne von Theater oder so, sondern gibt es da die Möglichkeit, dort Leben zu erschaffen? Sondern es sind immer die alten Gebäude, immer diese Sachen, oh, ich kenne ja noch ein Gebäude, früher war da, keine Ahnung, Bestatter drinne, irgendetwas. Also man muss sich immer mit diesem, da war mal früher was drin, ist auch schwierig mit den Nachbarn, müssen wir mal gucken, ob das geht. Es sind immer alte Gebäude, wo halt die Leute halt ihre Partys halt reinziehen. Was ich auf der einen Seite total schön finde, weil man irgendwie, man kann ein altes Gebäude zu etwas Neuem gestalten und Kultur neu definieren. Aber auf der anderen Seite kommt mir es halt so ein bisschen vor, als gerade, dass das gerade im Sinne der Stadtplanung niemals dran gedacht wird. Was machen wir denn mit Kultur in den Vierteln?
Nee, ist tatsächlich ein Manko, sehe ich auch so. Ist jetzt, muss man fairerweise auch sagen, ist jetzt nicht nur in Hamburg so. Ja. Ne? Also, weil genau das, was du beschreibst, in der Vergangenheit haben das halt immer noch sehr, sehr viele Menschen gemacht. Ich nenne sie mal so, nicht despektierlich, aber so die Trüffelschweine, die sozusagen diese seltenen Orte, die genau das hatten, irgendwie eine Zugänglichkeit, irgendwie ein bisschen ranzig, Bezahlbarkeit, und vor allen Dingen das Thema Lautstärke, du hattest, hast ja angesprochen, wo das alles irgendwie einigermaßen miteinander korreliert. Und die dann noch, ja, die Bock hatten, sich durch diesen Genehmigungsdschungel zu kämpfen, um so eine Live-Konzession irgendwie herzukriegen. Die haben es halt zunehmend schwieriger, weil sie halt keine, ja, weil sich alles mehr verdichtet, es verteuert sich mehr. Jetzt so einen Club neu zu gründen, ja, wir sagen immer, du brauchst wahrscheinlich mindestens eine 500.000, wenn nicht sogar mehr, um erstmal diese ganzen Gutachten, Architekten und Schallschutz,
Brandschutz,
ja. Fluchtwege, alles sozusagen, ne, die Flächen, du brauchst inzwischen die doppelten Flächen, wenn du die, ne, das alte Molotow sozusagen, was 300er Kapazität, ne, das braucht jetzt, wenn es sich neu bauen würde und wieder, dann braucht es die doppelte Fläche, ja, von einst. So, und die muss ja auch bezahlt werden, der Quadratmeterpreis. Und so sind halt einfach die Rahmenbedingungen nicht gerade günstig für Club neu Entwicklung und das, ja, und diese Flächen sind halt rar und genau das müsste es jetzt aber eigentlich, jetzt müsste die Stadt erkennen, okay, wir müssen jetzt umschiften, wir müssen jetzt eine kulturelle Stadtentwicklung machen, genauso wie wir planen eigentlich ein neues Stadtteil mit einem Spielplatz, mit einem Sport, eine Sportanlage, Kita-Einrichtung, Schule bestenfalls, das sind sozusagen die sozialen Grundeinrichtungen, die so ein neuer Stadtteil hat, muss jetzt eigentlich auch das Kulturelle mitbedacht werden. Und das muss jetzt nicht jedes Mal ein Musikclub sein. So, klar, aus unserer Sicht wäre das natürlich schön. Aber wenn das sonstiger Begegnungsort, ich glaube, das ist total wichtig, dass diesen Menschen dann nicht nur, ja, in der neuen Mitte Altona oder in der Hafen City, ich glaube, denen fällt jetzt schon irgendwie auf, Mensch, ist ja hier zwar ganz schön, aber hier ist nix. Wo treffen wir uns denn eigentlich mal auch so untereinander, wenn wir mal irgendwie einen Geburtstag oder was feiern wollen oder auch so ohne Konsumzwang mal so zusammenkommen in geschlossenen Räumlichkeiten, Musik hören, tanzen, ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Wir haben früher schon ums Lagerfeuer getanzt, so, und das stirbt nicht aus, das wollen wir auch weiterhin tun. Und nur in schicken Häusern, die halt viel Geld kosten, ist man auf Dauer nicht so glücklich.
Ja, kannst ja auch nicht irgendwie in der Hafen City eine alte Tonne brennend dahinstellen und dann kommen die Leute.
Wobei ich für die Hafen City immer wieder die MS Stubnitz als Lanze breche. Ja, wir haben einen super Club in der Hafen City. Er ist etwas am Rand, aber er ist da. Es ist einmalig und ist toll und vielleicht nicht jedermanns Sache, aber man sollte da immer mal auch tagsüber mal Sonnendeck irgendwie mal hingehen und sich diesen Ort einfach mal geben, weil er so
special ist. Aber findest du, dass die MS Stubnitz zur Hafen City gehört? Also das ist ein...
Voll.
Ja?
Ja, seit über 10 Jahren kämpfen wir für den Erhalt dort und sie ist da und bietet fast jeden, sehr viel Programm und.
Aber lag die MS Stubnitz nicht vorher woanders und war trotzdem ein Partyschiff?
Sie ist ein Kulturschiff.
Entschuldigung,
als Kulturpodcast hier.
Entschuldigung,
ich wollte nicht als Party hart gerade.
Partyboot Stubnitz.
Das ist nicht die MS Heidi Hase. Das ist was anderes.
Und sie hatte natürlich früher, ne, Heimathafen Rostock und dann lag sie auch in Kopenhagen und in vielen internationalen Städten, ja, Amsterdam etc. Aber im Moment ist ja diese Phase des Travelings, sage ich mal, auf dem Wasser eher pausiert und ja, ist schon Hamburg der neue Heimathafen der Stubnitz seit etlichen Jahren.
Mhm. Ja, aber du hast dann einfach so einen riesengroßen Stadtteil. Ich finde die Hafen City einfach riesig. Mhm. Also im Vergleich jetzt mal zur Schanze oder auch zu St. Pauli. Aber dann halt das, was halt an Clubdichte geboten wird, ist halt ein Boot.
Ja, aber ist Südpol nicht auch noch da?
Das gehört nicht, ist das, würde ich nicht zur Hafen City?
Südpol würde ich jetzt auch nicht unbedingt, ist am Rande. Man kann noch den Oberhafen natürlich mitrechnen, wo wir auch Mitglieder drin haben, wie die Hanseatische Materialverwaltung oder die Halle 424. Früher war auch noch Live-Musik im Club 20457. Also gibt schon noch vereinzelte Orte, aber alle eher so ein Stück weit am Rande. Und klar, die Elbphilharmonie kannst du auch als Musikspielstätte, ist jetzt aber nicht die Clubkombinatskriterien erfüllt.
wo wird das Leben passieren? Wo geht's ab? Was ist der neue heiße Scheiß? Wo du denkst, so Alter, so als alter Hase im Club-Business, so hier.
Ja, gut, heiß debattiert hier ja auch vielfach, aber ich schaue jetzt schon sehr genau auf die Entwicklung an den Deichtor-Kasematten. Mhm. weil das, was da entstehen soll und wo sich die Stadt jetzt auch engagiert, diese alten Kasematten clubtauglich zu machen und ist im Moment der spannendste Ansatz, weil es ist Innenstadtlage, man kann zum Bahnhof stehen, wie man will, aber zentraler geht's halt eigentlich auch nicht. Es ist auf der sogenannten, im Moment sogenannten Kunstmeile, und aus der auch schon debattiert wird, ob das nicht auch eine Kunst- und Kulturmeile wird, die dann, wo das dann ein spannender Ort wird. Und wenn das da wirklich eine Ansammlung von 5, 6 verschiedenen tatsächlich Live-Clubs wird, die da unterschiedliche Programme am Abend bieten, dann finde ich, ist das im Moment das clubpolitisch oder stadtentwicklungstechnisch spannendste Vorhaben, was die Stadt jetzt gerade geht. Mhm. Und ich finde, wir sollten dem alle eine Chance erstmal einräumen und auch denen, die jetzt das Wagnis haben, da den Anfang zu machen, denen einen fairen Start zu geben und die nicht gleich abzuschreiben und sich das anzugucken und da auch hinzugehen, natürlich, wenn da das Programm losgeht.
Weißt du, wann es losgeht?
Es, ja.
Oder steht das alles in den Sternen?
Der Fundbüro hat jetzt letztens irgendwas gepostet. Es geht bald los, haben sie gepostet.
Ja, es sollte aber auch schon mal eher, glaube ich. Also es gibt schon, glaube ich, dann wieder, wie es denn immer so ist, bei solchen baulichen Aktivitäten, dass es dann zeitliche Verzögerungen gibt. Also im Moment hieß es, glaube ich, mal Mai jetzt.
Aber das sind dann auch erst die Sofortclubs.
Das ist die Vorstufe. Ich
wollte gerade sagen, das muss man ja auch dazu sagen.
Das ist die Vorstufe, das ist noch nicht das Endstadium. So, sie müssen dann nochmal wiederum umziehen, um dann einem Endausbau sozusagen nochmal, und dann ziehen sie, so ganz genau habe ich es auch noch nicht, aber.
Nee, so ganz genau ist das, glaube ich, keiner.
Es ist eine temporäre, aber genau. Vor Ort. Sie müssen dann nicht nochmal einmal wieder durch die ganze Stadt tingeln, sondern sie ziehen von
Kasematte zu Kasematte.
Genau. So, und im Juni nächsten Jahres soll ja dann auch die Bar 227 dorthin kommen. Und es gibt aus Kreisen unserer Mitgliedschaft auf jeden Fall weitere Interessenten, die sich jetzt auch mal so melden und Mensch, was geht denn da? Und wo ich schon merke, so da, in vielerlei Not, die gerade herrscht, was Flächen angeht, gucken sich das gerade einige Menschen an.
Aber man muss ja ganz klar zu den Kasematten sagen, das ist ja ein wahnsinniges Invest. Es ist ja nicht so, als baut die Stadt uns da jetzt einen Club rein. Das ist ja Quatsch, das machen sie ja nicht. Also die Sprinkenhof, dem das ja alles gehört, baut die Kasematten so aus, dass man reingehen kann. Und reingehen kann bedeutet, dass wenn wir als Astra-Schule da jetzt reingehen würden, müssten wir uns einen kompletten Club da reinbauen. Also komplett mit allem. So, Toilette, Infrastruktur, Strom, okay, Strom liegt da, aber egal, Abwasser, irgendwo ist ein Rohr und dann gib ihm. Also das ist ja für die Größe der Kasematten, was wir uns einfach mal so ausgerechnet haben, um dann einen vernünftigen Club reinzubauen und alles auf Traversen, weil man nicht bohren darf, hast du ein Invest von irgendwas zwischen 500 und 700.000 Euro.
Und dann sind wir schon wieder bei den 500.000, die der Tore gerade angeht.
Ja, aber, ne, aber das ist ja so genau das, Ich finde, das ist nach draußen hin, also die Außendarstellung dieser Kasematten, fand ich von der Presse und auch von der Stadt sehr einfach dargestellt. So, wieso, wir haben den Clubs doch jetzt was gegeben, jetzt können die was machen. Und ich sag mal, der Mensch, die Hamburger, die sich nicht so wahnsinnig mit Club auskennen, denken sich jetzt, jetzt haben sie doch was, warum heulen sie denn jetzt rum? Mhm. Naja, man heult halt noch rum, weil es immer noch ein Invest von 500 oder 700.000 Euro ist. Also das ist einfach wahnsinnig viel Kohle und man weiß halt nicht, funktioniert es da überhaupt? Aktuell ist es das Fundbüro und die Bar 227 und die Beat Boutique, die da reingehen. Das wird echt, ich gönne denen, dass das funktioniert, wirklich, ne? Also versteht mich jetzt bitte nicht falsch, aber das wird richtig hart, ey. Kann ich mir vorstellen.
Also dieses Invest ist auf jeden Fall so, das ist ein bisschen die Frage, für wie lange, für welchen Zeitraum.
Ne? Ja, klar.
Kriegt man da eine 10-Jahre, 20-Jährige, eine 30-jährige Perspektive, dann wird das Invest ja wieder überschaubar. Ja. Wenn es jetzt nur heißt für 3 Jahre oder 5 oder so, dann ist es natürlich total, es bleibt so oder so eine Clubgründung immer wieder ein finanzielles Wagnis. Das kann auch die Stadt wahrscheinlich nie ganz alleinig übernehmen, so. Das wäre mir jedenfalls neu, dass sie damit jetzt anfangen. Und aber es ist erstmal eine große Hilfe, weil ohne diese jetzt Grundsanierung, die sie da jetzt machen,
wäre es noch teurer,
gar nicht gehen. Ja, auf jeden Fall. Halt schon, weiß ich nicht, ich hatte gehört, weiß ich, über 1 Million oder sowas fließt da jetzt halt auch erstmal in, damit er ein Rohr liegt.
Ne? Ja, klar. Also. Ja, auf jeden Fall. Absolut. Das ist halt einfach wahnsinnig viel Geld. Muss man ganz klar sagen. Und ne, wir suchen, also astrologisch-mäßig, wir suchen ja auch und gucken und tun und
fragen jemanden, ob jemanden kennt, der jemanden kennt.
Und fragen jemanden, ob jemand kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. So. Und ja, das ist halt, ne, also so.
Sagen wir so, wir haben keinen großen Investor hinten im Rücken.
Nein, und, natürlich nicht.
Irgendwie hat man ihm auch so ein bisschen das Gefühl, wir waren ja beide zusammen vor 2 Wochen auf Montag auf einem Gute-Leute-Treffen. Und dort hat Carsten von Knust und Logo gesprochen und hat einfach mal so Andeutungen gemacht und mal Zahlen auf den Tisch gelegt, wie es ihm halt gerade so geht und auf was für einen Stand die halt gerade sind. Und sein Stand war so 2019. Da kommen sie, sind sie gerade wieder hin, an Sachen der Auslastung im Sinne von, wie viele Veranstaltungen sie drin haben und wie viele Menschen halt auch kommen. Aber er hat ja auch hinzugefügt, dass sich innerhalb dieser Zeit die Preise ja teilweise halt auch verdoppelt haben, je nachdem, was du, wo es gerade entweder Strom oder Einkaufspreise von Getränken und Personal und alles in allem. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, so Mensch, was ist denn jetzt, was wäre denn jetzt meine Motivation, mich hart zu verschulden, kein Leben mehr zu haben, um dann da zu stehen und zu sagen, ja, fuck, irgendwie ist es, wirkt es dann wie so ein großes schwarzes Loch, wo man all sein Geld halt und seine Zeit und sein Leben halt hineinbuddert für ein paar gute Elektropartys und ein paar gute Live-Konzerte, die man halt im Jahr hat. Wirkt wie ein Hobby.
Ja, es muss die Passion zur Musik sein, die einen dazu herleitet und, ja, das Knus ist natürlich, muss man sagen, schon die Frontspitze an Auslastung und an Schaffenskraft, sage ich mal, die ja da schon das PS das ja auf die Straße bringen. Wenn er sagt, dass er auf 2019 Niveau ist, dann Chapeau.
Ja.
Da sind Vereinzelte sind da, glaube ich, andere sind, glaube ich, noch nicht auf dem Niveau. Ich finde immer diese Frontrunner nach vorne zu stellen, kann man machen, aber man sollte auch immer mal gucken, das ist nicht der Durchschnitt. Wir haben gerade eine Mitgliederumfrage gemacht im Februar, um ein bisschen Stimmung abgefragt und wie es so vor Corona ist. Und im Durchschnitt waren jetzt der Rücklauf, und den kann man schon als repräsentativ für unsere Mitgliedschaft sagen, war jetzt so, sie sind noch -11%, da sind wir die 11% zum Vor-Corona-Niveau.
Ja, und okay. Im Sinne der Auslastung.
Im Sinne von Umsatz, Besucher und Getränkeumsatz dann.
Und auch. Dann nochmal stark zu differenzieren, damit alle da draußen auch hören, um was für Kapazitäten es handelt. Es geht um die Clubs, wie du gerade gesagt hast, bis 2000.
Wobei, da haben wir ja kaum welche. Also kannst du in der Regel sagen, bis 1000er Kapazität. Ja, also
Clubkombinat ist große Freiheit und Docks wahrscheinlich die größten.
Korrekt.
Ja. Also, ne, gibt ja auch immer so Leute wie so, ich war neulich auf dem Konzert von Taylor Swift. Da war alles gut.
James Blunt, Barclays Card. Nee, genau. Ja, genau. Also und das ist ja in Hamburg noch das Kuriosum oder das Besondere, dass wir überwiegend Kleinstclubs haben. Ne? Also wir haben überwiegend Kapazitäten bis so 150er Kapazität.
Ja.
Also, das ist so eigentlich so unser Durchschnitt. So, und der halt überhaupt nicht wirtschaftlich ist, und da ist halt immer wieder die Frage, was treibt diese Menschen eigentlich an, so einen Ort zu betreiben, ne? Ich meine, das könnt ihr mit der Astra-Stube, das sind meistens Kollektive.
Ich wollte gerade sagen, was treibt uns denn an, uns einen neuen Laden zu suchen? Ja. Weißt du, was ich meine? So, ich meine, wir sind doch beide nicht ganz dicht darüber, dass wir das wirklich wollen. Also weißt du, was ich meine? Also wir machen das ja, wie soll man das sagen? Wir machen das ja,
weil wir dumm sind.
Nee, überhaupt nicht. Weil wir einfach einen Ort haben wollen, wo Kultur stattfindet. So. Und uns vielleicht nicht die Taschen voll machen. Wir wollen vielleicht ein bisschen Geld haben, damit wir nicht mit dem Minus rausgehen. Aber, ne, so, mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt einen neuen Club aufmachen und das Ding ist, ich weiß nicht, 190 groß, keine Ahnung was, so, dass wir damit keine Millionen verdienen, brauchen wir uns, das wissen wir ja beide.
Ja.
So, wir wollen ja einfach nur, dass der Laden läuft, dass unsere Mitarbeitenden bezahlt werden, so, und dass es gut ist. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß.
So.
Und dass man selber auch nochmal irgendwo hingehen kann, ohne das Gefühl zu haben, ich bin hier aber nicht Teil der Szene.
Ja, ja, genau, so ungefähr. Also du willst ja einen Ort schaffen, wo du dich selber wohlfühlst und wo du dann möchtest, wo sich andere Leute wohlfühlen. Und das machen ja Clubs wie das Molotow und auch das Clues, ganz klar. Freundlich und kompetent, auch genau das Gleiche. Auch das Übel und Gefährlich, ein bisschen größer, aber egal. So, wir machen das ja nicht, weil wir einen Ferrari draußen stehen haben. Wir haben halt einen Fiat Panda draußen
stehen. Warum machst denn du das?
Ich betreibe ja keinen Club.
Nee, aber du setzt dich halt für die Rechte der Clubs ein und für die Belange der Clubs. Was hat denn dich dazu getrieben zu sagen, so jetzt gehe ich mal auf die andere Seite des Tresens, des Schreibtisches?
Ja, tatsächlich war es in jungen Jahren noch so eher das Streben auf die Bühne und das dann schnell in der Schülerband gemerkt, nee, da ist nicht genug Talent und Ausdauer und deswegen lieber schnell hinter die Bühne und Bühnen errichten. Das war, habe ich dann schon gemerkt, so mein Faible. Und dann habe ich auch einige Bühnen sozusagen schon errichtet. Mit dem Lunatic Festival oder in Lüneburg haben wir halt dann zuerst eine Bar gegründet als Studenten. Und als wir da dann anfingen, Live-Musik anzubieten und an Silvester wollten wir halt natürlich auch mal einen Schwurf mit einem DJ machen irgendwie oder eine 120-Minuten-Party am Tresen, warum eigentlich nicht? Und dann kam halt durch Anzeigen dann von den Nachbarn dann das Amt, sie haben doch hier nur eine Gastronomie-Genehmigung, sie dürfen hier gar keine Musik machen. Da bin ich sozusagen das erste Mal, 2006 war das dann mit dem Gesetz und Ordnung und der Live-Musik so in Verbindung. Und dann fing ich halt an, das zu hinterfragen. Und wieso, Moment, wo haben wir denn das vergessen, das Kreuzchen zu machen, dass wir hier natürlich Musik machen wollen? Ja. So, ja.
Was ist deine skurrilste Erinnerung und Erfahrung mit Amt und mit dir selbst, wie etwas geklärt worden ist oder beziehungsweise wegen was sich beschwert wurde? Wenn du sofort zurückdenkst, so die alten Geschichten damals vom Tresen, so, weißt du doch damals, als das und das passiert ist und dann...
Das ist so spontan fällt mir ein, das Rauchverbot, was dann halt auch kam, ne? Wir junge Studenten wollten loslegen und dann natürlich so und dann Rauchverbot und plötzlich alle Leute vor der Tür, so und genau das in Lüneburg mitten in der Altstadt, so Lärmbeschwerden wegen war sowieso und dann musste das rausgehen und hier den Psst-Onkel spielen, so wo du da überhaupt gar keinen Bock zu hattest, weil du willst ja die Leute zusammen und zum Reden bringen. Ja. Und willst dich natürlich drin haben und willst nicht draußen den Kasper spielen. Und da zu vermitteln zwischen dann den Anwohnenden, zwischen dem Ordnungsamt und zwischen den Gästen und den Programmmacher und das,
ja. Hattet ihr nicht auch Raucherclubs? Du sprichst bestimmt vom Stint. Du bist bestimmt
ein alter
Peselgänger.
Wir mussten dann halt notgedrungen, und das war die Ursprungsgeschichte dieser, die Hausbar in Lüneburg, war ja eigentlich so, wir wollten eigentlich ein Büro haben, um zusammen flashen zu können, Ideen zu haben, kreativ zu sein und irgendwas zu produzieren gemeinsam. Und damit wir nicht immer die monatliche, den Druck haben, wollten wir unten die Bar haben. Und die sozusagen uns das Büro oben finanziert. Und dann hatten wir das alles schön umgebaut und ewig umgebaut und Konzession und so. Und dann kam halt dieses Rauchverbot. Und dann mussten wir halt das Büro abreißen und daraus den Raucherraum machen. Und so, somit war sozusagen unsere Ursprungsvision, warum machen wir das überhaupt, war sozusagen ziemlich schnell dahin. Und dann haben wir halt Ausschau gehalten für einen Club mit der Live-Konzession und haben dann halt auch irgendwann einen gefunden und den Salon Hansen ja dann auch in Lüneburg gegründet und so. Und dann ging das ja auch wieder gut auf mit Lärmakten, die sich wieder verdünnten und alles war wieder gut. Und naja, um die Geschichte zu Ende, da bin ich sozusagen dieses Hinterfragen von Rechts- oder Rahmenbedingungen, so das habe ich so in meiner Lüneburg-Zeit. Und als ich dann in Hamburg das Clubkombinat kennengelernt hatte, fand ich das natürlich großartig, dass es sozusagen eine Expertengruppe gibt, die sich so nur damit beschäftigen, eigentlich diese ganzen Nerd-Themen sich sozusagen um die Ohren zu schlaggern. Und du verstehst einmal anfangs nur Bahnhof, wenn du dann in solchen Runden sitzt und sich da so langsam reinzutauchen. Und naja, und dann liest man sich rein und und da meine Passion sozusagen sowieso Netzwerken ist und Musik, konnte ich das wunderbar miteinander verbinden und für mich jetzt eine große Ehre eigentlich, dass ich die Hamburger Clublandschaft so dann ein Stück weit auch ja dafür agieren darf und macht mir viel Freude.
Aber wo wir gerade bei Regeln sind, ihr habt letztens noch wieder ein Posting gemacht zum Karfreitag.
Ja.
das ich leider so nur so halbwegs verstanden habe. Also in meiner Wahrnehmung, und wir haben den Club Astra Stube noch wirklich jetzt ein paar Jährchen gemacht, wir haben immer Konzerte gemacht.
Ist das jetzt der Moment, wo wir jetzt Timeout machen müssen?
Nee, auf gar keinen Fall, nee. Aber alle Clubs haben immer Konzerte gemacht. Ja. Also vielleicht nicht die große Freiheit und vielleicht nicht das Docs, aber...
Du wirst lachen, du bist nicht der Einzige, der aufgrund unseres Postings sich nochmal gemeldet hat bei uns. Ich habe nochmal daraufhin nachgelesen. Ja. Untersagt in Hamburg und auch in vielen anderen Bundesländern sind an den stillen Tagen, und Karfreitag ist der heiligste der stillen Tage, sind musikalische Darbietungen untersagt, wenn sie nicht sozusagen dem Anlass bezogen.
Also kirchlich sozusagen.
Genau. Ja,
okay.
Dem Frönen.
Ja. Ich dachte, das wegen Tanzverbot. Ich dachte, es gibt nur ein Tanzverbot.
Das ist ein bisschen irreführend. Ja, genau. Das ist eigentlich kein Tanzverbot. Genau. Also daraus folgt ja dann ein Tanzverbot.
Du darfst zu christlicher Musik tanzen.
Du könntest zu christlicher Musik tanzen, genau. Richtig. Musst
Creed holen.
Ja. So. In der Elbphilharmonie fand letztes Jahr, glaube ich, auch ein christliches Konzert an Karfreitag.
Und von wann bis wann galt das nochmal? Also ich durfte donnerstags ganz normal das Konzert machen, bis um 12 Uhr.
Konzerte, gar kein Problem an Donnerstag. Ja. Bis 2 Uhr musstest du die Musik sozusagen aufmachen.
Okay.
Das hat dann die Partynächte von Donnerstag auf den
Freitag.
Feiertag, Karfreitag, dann somit hart unterbunden.
Ja.
Oder auch den Hamburger Berg im letzten Jahr ja dann auch. Und dann 24 Stunden lang bis quasi Samstag früh um 2 Uhr durftest du halt wieder aufdrehen, was aber keinem irgendwas brachte, weil um 2 kannst du eine Party auch nicht mehr anschmeißen. So, und somit hat die bisherige Tanzverbotsregelung hat halt 2 Feiertage, wenn du so willst, zerstört oder verhindert. Und das konnte jetzt durch diese Neuregelung in Hamburg einigermaßen, würde ich sagen, geheilt werden.
Die ist jetzt genau wie?
Die jetzt halt bis 5 Uhr morgens darfst du jetzt von Donnerstag auf Freitag Also musst, wenn die vielleicht bis 6 machen wollen.
Ja, ist wahrscheinlich auch okay. Vorher. Ja, genau.
So, und darfst ab 24 Uhr von Freitag auf Samstag wieder die Musik anschalten.
Ah, okay.
Und das ist das, was wir sozusagen kommentiert haben, als schon einen guten, richtigen Schritt in die richtige Richtung. Aber Konzerte bleiben halt am Karfreitag in der Musikstadt Hamburg weiterhin unterbunden.
Jahrelang gegen das System aufgelehnt und Donnerstag.
Gegen Jesus.
Wir haben Donnerstag immer Partys gemacht bis freitags morgens und keine Ahnung was. Wir haben freitags immer Konzerte gehabt. Es hat aber auch keine Sau interessiert.
Nee, genau.
Wer kommt denn da vorbei? Das Ordnungsamt mit Jesus am Kreuz oder was?
Moment, es hat jahrelang niemand interessiert und dann war es letztes Jahr so, dass auf einmal Gestapo-mäßig der komplette Berg und die komplette Reeperbahn gestürmt wurde. Von irgendeiner Wagenbau Polizeistation. In, weiß ich nicht, das war auf jeden Fall nicht Altona oder so, keine Ahnung, was das war. Oder doch Altona, weiß ich nicht.
Es gab wohl, die Geschichte wird so erzählt, ob sie stimmt, weiß man nicht.
Irgendwas.
Aber dass es wohl gezielte oder dass es Anrufe bei der Polizei gab, Hinweise, wo halt gegen das Tanzverbot verstoßen wird und das in 2 verschiedenen Bezirken, also in Altona und in Mitte, und dann sind auch in einer, wie auch immer, konzertierten Aktion 2 Kohorten der Polizei dort vorgefahren und haben das Treiben beendet.
Das war nämlich total geil, weil wir hatten nämlich Konzert und Party Karfreitag und der Wagenbau natürlich auch, der hat auch ganz normal Party gemacht und irgendwann sind halt so 2 oder 3 Wannen an der Astra-Stube vorbeigefahren, haben angehalten und wir haben gedacht, so, boah, du Scheiße, jetzt kommen die hin. Nee, sind sie aber gar nicht, sind einfach nur in den Wagenbau gegangen und haben da alles zugemacht und sind dann wieder gefahren. Die sind nicht ins Funkbüro gegangen und nicht in die Astra-Stube.
Sind nur in den Wagenbau gegangen.
So, halt völlig absurd.
Jesus gegen Techno.
Jesus gegen Techno, ja, genau.
Es wird sehr interessant, ich meine, wie jetzt dieses Jahr.
Ja.
Gut, jetzt wissen wir noch nicht, wie das ausgeht, aber es ist auf jeden Fall erstmal, Hamburg hat da ein Stück weit in die richtige Richtung agiert. In anderen Bundesländern geht die Debatte jedes Jahr wieder los. Ja, ja. Bayern ist ja richtig, richtig hart.
Natürlich. Da geht gar nichts. Da darfst du ja nicht mehr gendern. Darfst du da ja nicht mehr. So nämlich.
So sieht's aus.
Der Bayern.
Du bist ja ortsansässig, wollte ich gerade sagen. Also die Hauptzentrale, die Kommandozentrale des Clubkombinats ist ja in der Kastanienallee. Richtig, ne? Und wie fühlt es sich eigentlich an, wenn du jetzt über den Kiez gehst? Du kennst den Kiez schon relativ lange, oder? Ich meine.
Ja, es ist halt, wie gesagt, seit, ja, das Büro haben wir, das war in meiner ersten Amtshandlung, war der Umzug dorthin. Also renne ich jetzt seit 12 Jahren darum. Vorher, wie gesagt, 3,5 Jahre in Hammerbrook.
Wie ist denn das jetzt so auf das Loch zu gucken?
Das Loch, klar, das ist natürlich dauerpräsent. Also tatsächlich gucken wir da eigentlich ziemlich genau drauf. Und als ich jetzt neulich den Zaun mal wieder
gestrichen habe.
Nee, grundsanierten, aha, der muss also wohl doch mal 10 Jahre halten. Das ist schon ja ohne Worte eigentlich, was da passiert.
Weil für euch da draußen, die es nicht wisst, die Kastanienallee ist so gesehen die hintere Straße gewesen zu den Esso-Häusern, die 2013 abgerissen worden sind und wo ja das ein oder öfteren Mal gesagt worden ist, das Molotow kommt zurück und da wird was Neues entstehen. Sozialwohnungen, Kulturorte und ein bisschen Büro. Aber das ist schon lange her. Ja. Deshalb finde ich das halt so paradox, ja, dass das Clubkombinat eigentlich genau auf diese
Mahnmal von Hamburg.
Mahnmal von Hamburg, das Clubsterbens halt drauf guckt. Und da muss man doch auch immer im Prinzip, muss ich dann halt auch lachen, wenn ich dieses Molotow Must Stay und also die kommen ja schon, also das Molotow, muss ich das Molotow Gedanken machen? Weil ich habe das Gefühl, eigentlich Molotow ist somit auch Herz des Reeperbahn-Festivals und wie
Ja, die haben ja die Verlängerung jetzt erstmal
bis Ende des Jahres. Bis zu diesem Reeperbahn-Festival können sie es noch machen.
Bis Ende des Jahres haben sie ja die Verlängerung.
So. Also erstmal die witzig ist hier noch ein Teil dieser Abrissgeschichte. Man sieht halt aus unserem Büro eigentlich, also aus dem Treppenhaus eigentlich auch noch die rote Molotow-Wand gestrichen. Mhm. Kannst du halt immer noch erkennen, ja, so, ne? Die Innenwand ist halt an der Häuserwand. Das ist so noch dazu. Und ja, klar, dass das Molotow natürlich so auch die Speerspitze irgendwie an Bekanntheit und Renommee und hat und dadurch relativ gute Bedingungen sozusagen in diesen ja anstehenden oder laufenden Verhandlungen, was irgendwie eine neue Location oder eine Zukunft hat, ist ihr Glück. Aber ich meine, keiner der Clubbetreiber will mit dem Molotow tauschen, weil diese ewige Umzugsarie, diese ewige Unsicherheit ist ja ein totaler Pain. Und wir hoffen mal das Beste, dass es eine Zukunft fürs Molotow auf der Reeperbahn geben wird. Da bin ich jetzt im Moment erstmal, Stand heute, relativ optimistisch, dass sich da was findet. Und wichtig wird natürlich sein, dass auch die nicht ganz so bekannten Orte, die auch gerade irgendwie, wie die Astra-Stube zum Beispiel, dass denen im Zuge auch irgendwie eine Hilfe angeboten wird, weil ganz, ganz ohne Steigbügel geht's halt nicht mehr.
Das heißt, wenn ich jetzt Clubbetreiber wäre, Gott, nee, wäre anders, jeder Clubbetreiber, jede Clubbetreiberin könnte sozusagen zum Clubkombinat hingehen und sagen, du, wir brauchen Hilfe. Und dann würdest du sagen, ja, was habt ihr denn vor?
Worum geht's?
Ja, und mal, nehmt ihr die an die Hand und dann gucken wir, ob wir miteinander zusammenarbeiten können. Oder?
Ja, also, ist immer so schwierig. Also es ist jetzt nicht das Tagesgeschäft, dass jetzt neue Clubbetreibende irgendwie zu uns kommen und sich erstmal bei uns melden. In der Regel fangen sie auch immer erstmal an und kommen dann, wenn sie Probleme haben, reden sie mit Kollegen und an wen können wir uns denn wenden? Ach ja, dann hier ruft man das Clubkombinat an und dann kommen sie erst so. Und dann sieht man, also gab es auch schon Fälle, wo wir in jüngeren Stadien dann geholfen haben durch Beratung oder nochmal hier einen Tipp und sowas. Aber was wir nicht machen können, wir können jetzt nicht die Clubgründung
eins zu eins begleiten
und die Arbeit da auch ein Stück weit abnehmen. So dafür ist dieser Verband, ja, wir leben ja aus den Ressourcen, die Mitglieder reingeben und wir sind sozusagen allen Mitgliedern verpflichtet und ja, bestenfalls, wenn du natürlich Mitglied bist, dann hast du Anspruch auf diese Verbandsressource, aber wenn du noch gar nicht Mitglied bist, dann kannst du noch nicht gleich diese Verbandsressource sozusagen in Anspruch nehmen, sondern.
Eine Verbandsressource besteht aus Beratung und.
Ressourcen sind erstmal Mittel, die durch die Mitglieder reinkommen, durch Soli-Beiträge wie unser Ticketing oder jetzt unsere Clubgoods sozusagen, was die Gemeinschaft in den Topf wirft und von dieser Ressource werden ja dann zum Beispiel Beratung oder aber halt auch überhaupt die Geschäftsstelle irgendwie finanziert, dass man jemanden hat, der am Telefonhörer rangeht und sich das erstmal anhört und ja, dann eine Erstberatung macht, geh doch mal dorthin oder wende dich mal an die Stelle. So, das ist, meine ich, mit Verbandsressource.
Hm. Ja, oder auch Hilfe bei der GEMA-Geschichte, was ja auch ein großes Thema bei euch ist auf jeden Fall.
Ja.
Also schon.
Ja, ja, das, ne, das ganz, war früher tatsächlich klar. Auch schon mal mehr. Also ich glaube, da haben wir auch durch viele Beratungen inzwischen den Wissensstand so hochgebracht, dass es gar nicht mehr so viele, ja. Aber es fallen natürlich immer noch mal wieder ein paar durchs Raster. Und dann ist natürlich die GEMA-Beratung eins unserer Expertisen, die gerne nachgefragt werden. Weil,
ja. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, auf der KünstlerInnenseite, dass die GEMA ja auch dazu gelernt hat. Also wenn ich jetzt GEMA fertig mache für uns oder für mich als Künstler, ist es so viel einfacher geworden als noch vor 10 Jahren, dass die halt auch drüber nachgedacht haben, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass das alles ein bisschen ersichtlicher ist.
Ah, also schwierig. Also clubseitig muss ich echt sagen, also es ist immer, ich finde es immer noch unfassbar nervig, als Club die GEMA da einzureichen. Also allein, also ja, es ist online, wahnsinnig toll, aber vielleicht hätte dieses Online-Tool vielleicht jemand machen sollen.
Der sich mit diesem Internet auskennt.
Du musst viel zu viele Schritte machen, um zum Ergebnis zu kommen. Weißt du? Also hast du schon mal für einen Club das gemacht? Ich zeig dir das irgendwann mal. Da drehst du durch. Das sind zu viele Schritte, um das machen zu können. Und ich finde immer noch, dass wenn man bei der GEMA anrufen möchte, also man kann ja bei der GEMA anrufen, dass man immer das Gefühl hat, man hat da einen Studenten sitzen, der einfach gar keine Ahnung hat. Also wirklich. Also ich find's schrecklich. Ich find's richtig schrecklich, auf jeden Fall. So, und dann werden wieder Sachen falsch berechnet und dann schickst du das wieder ein, kannst du anklicken, hallo, hier falsch berechnet, so. Und dann dauert es wieder Ewigkeiten und rufst du da an und fragst nach und dann so, ja, das weiß ich jetzt aber auch nicht, warum das falsch berechnet worden. Ah, das ist halt so, boah, Leute, bitte, das kann ja euer Ernst sein. Ihr seid irgendwie riesengroß und keine Ahnung und kriegt es nicht hin, einen vernünftigen Online-Auftritt zu machen. Es ist ja schon besser geworden als ganz am Anfang, auf jeden Fall. Safe, so, alles easy. Aber
Ist
nicht mehr mit Faxgerät. Und auch nicht mehr mit Excel-Tabellen, die man vorher dahin schicken musste und so. Und denkst du, ey, echt?
Die haben wir ja eingeführt.
Ich wollte gerade sagen, die habt ihr eingeführt.
Um es ein bisschen zu vereinfachen. Ja,
genau, die haben die nämlich eingeführt. So. Also, das so. Muss man auch mal.
Ihr habt die Excel-Tabellen eingeführt?
Naja, die GEMA-Excel sozusagen zur Vormeldung von Konzerten. Ja. Ist jetzt ein Nerd-Thema.
Ja, aber das hat das hinterher schon wieder vereinfacht, weißt du?
Die haben das irgendwie mit einem Lineal gezogen, mit Füller und dann so rein.
Ich weiß gar nicht, wie haben wir das denn vorher gemacht hat. Ich glaube, man hat den E-Mails geschrieben und in der E-Mail hast du reingeschrieben, welche Konzerte du hattest, wie viel Einnahmen, also Voranmeldung, welche Konzerte hattest du, und wenn der Monat sozusagen vorbei war, hast du halt dann die Nachmeldung gemacht, sozusagen, welche Konzerte haben stattgefunden, bei wie viel Leuten waren bei dem Konzert und was hast du eingenommen, so bla. Danach wurde das ja berechnet, oder du hattest ja so einen Schlüssel gehabt und hast so und so viel bezahlt, aber du musst es halt per E-Mail machen. In der E-Mail hast du das reingesetzt.
Ja, so. Beziehungsweise glaube ich, sogar gab es so ein Formular, ja, aber ein Einzelformular,
genau.
Das hätte bedeutet für die Astra-Stube pro Monat, ne, 30 Konzerte oder sowas. Dann 30 Mal einzeln ein PDF mit 3-4 Seiten jedes Mal. Also so. Und das wollten wir halt vereinfachen, um auch dem Clubbetreiber eine Übersicht zu geben, mit was hat er denn ungefähr zu rechnen an Rechnung, weil wenn du 30 Einzeldinger und dann hast du überhaupt gar keinen Überblick. Mhm. Und das war so ein bisschen das Thema. Aber jetzt sind wir voll im GEMA.
Ja, mein Gott. Wir sind sowieso schon ab der ersten Minute in so einem Nerd-Talk, wo aber vielleicht die eine oder andere Person.
Wenn ich dann noch ein Thema mal reinwerfe.
Ja, werf doch mal ein Thema rein. Wir warten schon die ganze Zeit drauf.
Ich muss auch natürlich ein bisschen Schleichwerbung hier reinbringen, aber weil wir im April nämlich das erste Mal die Clubwochen machen werden, wollte ich hier nochmal darauf hinweisen. Weil
was sind die Clubwochen?
Ja, genau. Die Clubwochen ist das ganz Neues. So ein bisschen 2 Wochen lang machen wir von 15. April bis 26. machen wir so quasi 2 Wochen Tag der offenen Tür, der offenen Clubtür, und haben uns Formate überlegt, die es sonst so nicht gibt, weil wir glauben einfach, dass Clubkultur vielleicht in solchen Podcasts wie hier mal hier und da thematisiert wird, aber es auch gut ist, wenn man die Türen einfach mal öffnet, den Leuten das mal zeigt und mehr Hintergrundwissen, mehr Blicke hinter die Kulissen ermöglicht. Und dafür haben wir 8 verschiedene Veranstaltungen in diesen 2 Wochen. Das fängt an mit einem Club-Politik-Talk, wo es erstmal genau diese Themen, die du vorhin hattest, mit der kulturellen Stadtentwicklung, wollen wir mal mit den Parteien erörtern und dann geht's weiter. Wir machen eine Clubtour auf der MS Hedi, fahren zu Stubnitz, fahren zur MS Altenwerder. Mhm. Wir machen einen Kinoabend, wo wir Hamburg Calling nochmal wieder zeigen und die Akteure aus der Zeit.
War
nochmal
Hamburg Calling? War das auch, wo Lars Ido und so mit dabei ist? In der Corona-Zeit, ist das das?
Nee, der Film ist schon ein bisschen älter auf jeden Fall, und aber Protagonisten und so aus dieser Hamburger Schule-Zeit und hier Hip-Hop, Fettes Brot und so, und wie sozusagen aus Künstlersicht die Stadt, Musikstadt Hamburg auf sie wirkte, und das wollen wir in die heutige Zeit übertragen und ein bisschen erläutern. Dann haben wir noch einen Vinyl-Talk im Uwe, wo Clubbetreibende ihre Platten mitbringen und mal über Musik sprechen, was sie vielleicht
cool
antreibt.
Finde ich gut.
Und so weitere Formate sind verfügbar, und das trommeln wir jetzt gerade in nächster Zeit dafür, dass sich die Hamburgerinnen und Hamburger dafür mal begeistern.
Das ist wann?
15. bis 26. April.
Macht das Abendblatt oder die Mopo noch ein großes Ding da draus?
Hopefully. Die Pressekonferenz wird dann jetzt in der Folgewoche sein, wenn wir hier auf Sendung sind, und dann gucken wir mal, dass wir hoffentlich damit Talk of the Town werden. Wir werden wieder ein bisschen was dafür Gas geben, und hoffentlich etabliert sich das, dass wir das dann vielleicht jedes Jahr machen und dann vielleicht auch mehr Clubs, vielleicht irgendwann auch die Hebebühne oder die neue Astra-Stube.
Und dann wären wir doch sofort dabei.
Auch immer sie dann heißen wird,
ich auch.
Dann sich vielleicht selber was überlegt, was man mal, ne, ein Workshop, wie baut man denn so ein Setup oder DJ oder weiß ich nicht, irgendwas auf, was es sonst so nicht gibt im normalen Clubprogramm, sondern einfach diesen Blick hinter die Kulissen bietet, um mehr Verständnis, mehr Awareness, wenn man so will, für Clubkultur. Was steckt da eigentlich dahinter? Und hoffentlich kommen die Leute dann raus und sehen, oh Mensch, das ist ganz schön toll, dass wir so viele Menschen auch haben, die hinter den Kulissen all das machen, damit wir dann vor der Bühne irgendwie diese Künstlerinnen und Künstler erleben können.
Das ist voll schön.
Ja, hätten wir sofort mitgemacht, ne?
Hätten wir sofort mitgemacht. Dauert noch ein bisschen.
Ja.
Wir sind dran. Wir sind dran. Aber es dauert alles noch ein bisschen.
Dies war Werbung.
Ah, come on. Zum Schluss des Podcasts habe ich auch noch nochmal 12 Fragen vorbereitet.
Ah ja.
Die können in eine berufliche, aber auch in eine persönliche Richtung gehen. Wenn du die beantworten willst, kannst du sie frei von der Leber heraus beantworten, und wenn sie dir zu nahe gehen.
Das kleine Interview für zwischendurch.
So oft trifft man mich noch privat in den Clubs der Hansestadt.
Wie hier rumgedruckst wird. eher selten.
Bist du nicht so mehr am Rausgehen und mal so abschwufen?
Auch mich hat das Familienleben sozusagen voll im Griff, und tatsächlich, wenn ich tagsüber mich um Clubthemen kümmert und wenn ich dann mal ausgehe, ist dann meistens in der Regel natürlich so, dass ich auch jemanden treffe, und dann ist auch eher Nerd-Talk angesagt, und abschalten und schwufen kann ich in Hamburg eher schlecht.
Wenn ich an diesen Laden aus der Hamburger Club-Vergangenheit denke, blutet mir immer noch das Herz.
Ja, da muss ich das Clubsen anbringen. Das war einfach der Wahnsinn, was wir da, das war, muss man sich mal rein, das war eigentlich eine 2000er-Venue.
Was so groß war das?
Das war riesig, Alter.
Das waren 3 Floors, und wir konnten machen, was wir wollten, und da blutet mir das Herz.
Alter, warum habe ich denn niemals von diesem, ich bin seit 2005 in diesem scheiß Hamburg und ich habe niemals von diesem Clubs
gehört. Er lag eine Station hinter dem Hauptbahnhof, das war für dich out of range.
Ja. Das war Hammerbrook, Alter. Ich fand den Laden auch ultra geil.
Ich war immer Klassen- oder Schulsprecher.
Nicht immer.
Aber du warst
immer öfter.
Was ist Schulsprecher?
Schulsprecher war ich nicht, nee, aber ich war auf der Uni war ich Aster Kulturreferent.
Diesen Spitznamen für mich habe ich immer gehasst.
Kein.
Dieses Alltagsritual sorgt dafür, dass ich gute Laune bekomme.
Astra Colada hören.
Boah.
Das lassen wir drin. Oh. Und dein Ohr nehmen wir raus.
Aber ist das Alltag einmal die Woche?
Ja, das Alltag.
Gilt das noch?
Ja, das gilt fast als Alltag.
Alltag. Das hörst du dir wirklich, du hörst dir wirklich unseren Podcast an? Das glaube ich nicht.
Ja, tatsächlich.
Doch, hat er mir auch schon erzählt.
Hast du nichts Besseres zu tun? Ich habe mich mal als Teenager über den Balkon in das Zimmer meiner Freundin geschlichen.
Raus oder rein?
Das ist egal.
Ah, ist egal, okay.
Sicherlich.
Hast du?
Ja, bestimmt.
Ja, da würde ich auch ja sagen.
Ich habe mich mal rausgeschlichen.
Ja, raus auf jeden Fall, safe. Raus, safe. Balkon, Baum, runter.
Ich konnte schon immer gut mit Geld umgehen. Gut, zählt. Ein Spruch meiner Eltern, der mich heute immer noch triggert.
Fällt mir keiner ein.
In diesen Momenten merke ich, dass ich sterblich bin.
Was denkst du denn aus?
Krass, oder? Ich bin auch gerade völlig perplex.
Alter.
Ich finde richtig gut.
Das ist hochintellektuell.
Ja, Entschuldigung, du bist halt auch im Kulturpodcast.
Gar nicht.
Respekt, aber...
Also Trigger meiner Eltern wäre auf jeden Fall, bist du dir sicher, dass du das dein ganzes Leben lang machen möchtest? Mittlerweile sagen sie es nicht mehr. Aber ich sage mal, so vor 5-6 Jahren war das auch viel. Ja, auf jeden Fall safe. So, ich fand das immer gut, was ich gemacht habe, aber vor allem meine... Irgendwann so Weihnachten kam dann der Spruch immer.
Nee, das kann ich nicht. Nur meine Eltern fanden das immer irgendwie, den Weg haben sie irgendwie gesehen, dass das zu irgendwas führt. Aber so ganz immer, wenn man ihnen das dann erklärt, was man so macht, ja, inzwischen natürlich schon.
Ja, das ist genau. Inzwischen natürlich schon, genau.
Ja. Aber ich bin ja schon dabei. In diesem Moment merke ich, dass ich sterblich bin.
Ach so, da bist du schon. Wüsste ich auch nicht, Alter. Oh doch, ich bin ja...
Ich hatte mal eine Nahtoderfahrung tatsächlich.
Okay.
Das war ein bisschen spooky. Ich war Anfang der 2000er bin ich mal nach Asien gereist und hatte mir vorher Malaria-Mittel, reingepfiffen. Und die haben mich ganz schön down gemacht. So. Und dann hing ich dann irgendwo im tiefsten Dschungel in der Hängematte und sie sedierte so vor mich hin und hatte dann eine Nacht, wo ich tatsächlich durch den Dschungel gestolpert und mich so von oben dann irgendwann schon gesehen habe und mich schon weggesehen. Und dann, ja, das habe ich noch sehr präsent. So, das war sehr spooky. Dann bin ich aber wieder in meinen Körper zurück und habe mich dann auch wieder zurechtgefunden.
Ach,
und
geiles Zeug.
Habe mich dann aber auch in ärztliche Behandlung gegeben. Und da habe ich so ein Stück weit schon mal was von oben gesehen.
Welche Fehler begeht die Hamburger Politik immer und immer wieder, ohne daraus zu lernen?
Ach, das,
darfst du das jetzt überhaupt sagen?
Darf ich das sagen?
Darf er das?
Also erstmal macht sie auch sehr viel richtig. Man muss sie, in Hamburg können wir schon sehr glücklich sein, dass da Menschen an entscheidenden Stellen sind, die Wert von Clubkultur erkennen. Diese Wendepunkte, die jetzt so sind in der Stadtentwicklung, wir sind jetzt einfach woanders als in den letzten 20, 30 Jahren. Stadt hat sich jetzt einfach so weit verdichtet, dass es neue Form geben muss, damit es Clubkultur künftig auch noch wieder wo angesiedelt wird. Und ich glaube, ich habe das angedeutet. Und diesen Epochenwandel, den jetzt mitzuschneiden und zu sagen, ey, wir können nicht mit den Instrumenten der letzten 30 Jahre jetzt die nächsten 30 Jahre so weiterfahren. Wenn uns diese Clubszene mit der Musikstadt Hamburg so wichtig ist, dann müssen wir jetzt anfangen, neue Instrumente uns auszudenken und das nicht zu verpassen. Da appellieren wir dafür und das sind dicke Bretter, die muss man erstmal bohren.
Findest du, dass Hamburg in der Hinsicht noch ein bisschen zu konservativ denkt? Weil eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel Hamburg mit Berlin vergleicht, ist ja Berlin, überall hast du halt Clubs, die halt nach oben ploppen und dann, bevor man irgendwie eine Eintrittskarte hat, sind die auch schon wieder weg. Und Hamburg hat so eine sehr alteingesessene Clubszene. Das muss man ja auch sagen, wie viele Traditionsclubs eigentlich auch Hamburg hat. Findest du, dass das Denken vielleicht zu konservativ ist? Dass du dann sagst, okay, neue Wege ist jetzt doof, ich möchte das gerne wieder haben wie 2005?
Ist immer schwer, Städte und ihre Clubszenen zu vergleichen. Jede Stadt hat ihre eigene Ausprägung von Clubs. Das kommt geschichtlich, das kommt von der Stadtformung her, das kommt von den Menschen, die dort agieren können. Und dieser Mix bildet dann eine Clubszene. Und so deswegen steht der Vergleich, finde ich, eigentlich sehr, sehr unangebracht. Und deswegen, es gibt sicherlich aktuell in Deutschland, aber auch international Städte, die da jetzt im Moment mit einem innovativeren und Ansatz rangehen und Dinge ausprobieren und sich auf den Pfad begeben, wo man merkt, hey, die haben echt eine Power so und gehen das Thema an. Da ist Hamburg vielleicht dieses, was du so fühlst, ja, ein bisschen dieses lethargische will ich es nicht nennen, aber dieses, ja, erstmal abwarten, erstmal gucken, läuft doch eigentlich ganz gut, weil ja, wir haben ja doch so viel Tradition, ne? Einige Clubs erreichen jetzt 50 Jahre, 60 Jahre, so, das ist auch ein, und ich finde auch, das ist gut. Also es ist auch ein Qualitätsmerkmal, wenn eine Stadt eine Clubszene hat, die so lange etablierte Orte haben kann, weil es kann aus meiner Sicht auch nichts Besseres passieren als ein Ort, der konstant sein Programm machen kann und safe ist und sich nicht um seine Zukunft allzu sehr Gedanken machen muss. Und das ist erstmal ist das ein sehr gutes Zeichen und deswegen hoffe ich, dass ich deine Frage damit ein Stück weit beantworten kann.
Nee, du hast gut abgeliefert. Also generell hast du gut abgeliefert.
Ja, bis auf deine
was ja, wenn es in die Privatsphäre geht, dann ist es wieder doof, ne? Aber Entschuldigung, dass ich halt einfach der Matze Hirscher von Hotel Matze bin und Daniel ist dann doch der andere. Der andere von Hotel Matze. Aber finde ich wirklich, also vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein Leben und in deine Arbeit und in das Leben des Clubkombinats und in die Arbeit des Clubkombinats und vielleicht die ein oder anderen Personen da draußen jetzt mehr verstehen, wenn wir das Clubkombinat in unserem Podcast erwähnen, was die da eigentlich so machen.
Genau, und
die
denken, so Club was?
So, oder wenn wir sagen, wir waren beim Clubkombinatstreffen oder beim Club Award, ja. Was das auch eigentlich bedeutet.
Sehr gern, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wann ist wieder Club Award?
Den hatten wir gerade erst, Hase.
Januar 2025, ja, sehr wahrscheinlich.
So. Die haben uns gerade erholt vom Club Award.
So Gott will, wir werden ein Sommerfest feiern, die gute Nachricht.
Und, oh ja,
bitte ein Sommerfest.
Ja, ganz schlimm, ich muss arbeiten. Das weiß ich jetzt schon.
Meinst du?
Ja.
Im Schrödinger ist dann.
Diesmal werden wir im Südpol.
Oh, im Südpol.
Im Südpol. Kommen wir denn alle rein oder müssen wir dann lange Schlange stehen, ja, 2 Stunden?
Vielleicht lasse ich dich mit rein.
Motto, ist das Motto Kinky oder?
Das verrate ich noch nicht.
Kinky Party.
Das Motto ist 20 Jahre Clubkombinat. Ja.
Die Kinky Party.
Die 20 Jahre Clubkombinat, die Kinky Party.
Das musst du halt einfach nur so.
Du machst dann eine Kinky Party raus.
Nee, gar nicht erzählen allen Leuten, dass es eine Kinky Party wird. Und dann kommst du gar nicht drum herum, das zu einer Kinky Party zu machen. Weil Kinky Partys funktionieren nämlich jetzt auch in Hamburg. Jetzt kannst du noch Folgendes machen. Wir haben eine Playlist, die heißt Astrakulada Nachtasyl. Und wenn du Hits aus deiner Vergangenheit oder jetzt hast, die du sagst, die feiere ich ab, kannst du da so 1, 2 draufschmeißen.
Oh, was für eine Ehre. Da würde ich tatsächlich einen aktuellen Song draufpacken wollen, weil ich, Paul Weetz heißt er, glaube ich. Oder an den Bass.
Und, das kenne ich.
Das kenne ich auch.
Das kenne ich.
Ich glaube, das ist bei den Kids relativ beliebt.
Ja, total.
Weil er sein eigenes Tanzvideo dazu gemacht hat.
Er hat sein eigenes Tanzvideo gemacht und ich finde natürlich so vom Track und von der Aussage, aber ja, der Bass hat auch mal eine Ode verdient und die hat er ganz gut umgesetzt und dafür feiere ich den gerade.
Ist ein guter Song.
Der war auch hier in der Hebebühne. Ich glaube, sogar letztes Jahr war der hier in der Hebebühne. Ach, echt? Da hat er das Ding noch nicht rausgebracht. Das ist noch nicht viral gegangen. Okay. Es war nicht ausverkauft.
Ich glaube, er war vorher auch auf Englisch eher unterwegs, wenn ich das jetzt so. Und jetzt macht er doch auch vermehrt Deutsch. Und ich glaube, mit den deutschen Sachen kommt er irgendwie.
Ja, und einfach auch mit diesem Schwung in der Hüfte, den er halt bei diesen Musikvideos halt macht. Der hat einen unfassbar guten Tanzstil und das musste viral gehen. Will ich auch mal tanzen sehen.
Ja, schön.
Ich wünsche mir von Teen Mortage SVIS und von John Times to Simlesco Powerhouse. Einfach ganz viel Gitarre und englische Texte. Ich habe keinen Bock mehr auf Deutsch.
Ja, schade. Ich weiß nicht, wie der Song heißt. Ich habe ihn vergessen. Es tut mir leid, aber ich wünsche mir den neuen Song von Team Scheiße und von Kochkraft durch KMA. Die haben Freitag einen Song zusammen rausgebracht.
Ja, da geht's um Beziehungen.
Großartiger Song. Geiles Video, großartiger Song. Auch 2 Bands, die sich auf jeden Fall gefunden haben. Ganz, ganz, ganz großartiger Song. Und ich wünsche mir alte Lieder, da ich auf der Hinfahrt sehr viel Radio gehört habe, wünsche ich mir von Rosalind Snap und von Gail ABCDEFU. Beide Songs, die ich immer nur so nebenbei gehört habe, jetzt gehört habe und die richtig gut finde. Die sind alt, ich weiß, aber die sind richtig gut.
Kennst du keinen von den beiden davon?
Kennst du alle beide.
Na gut.
Kennst du alle beide. Definitiv.
Gut. Dann sagen wir vielen Dank, Herr de Boer. Aber das ist eine Frage, die wollte ich dir auch so stellen. Woher kommt dein Name? Der Bauer?
Nee, aus der Ahnenforschung sagt man, das ist aus dem Französischen, also die Hugenotten de Bois.
De Bois.
Haben es dann irgendwann mal in das Germanische übertragen. Und daraus ist dann de Boer geworden.
Okay. Aber de Boer finde ich. Du brauchst einen neuen Spitznamen, Herr de Boer.
Also. Ey, ihr lieben Menschen da draußen, die uns zugehört haben, vielen, vielen Dank. Wir hören uns dann nächsten Donnerstag. Wir sind ja schon weiter, aber wir hören uns dann wieder am Donnerstag. Sage ich jetzt mal. Danke, Hauke.
Danke, Daniel.
Danke, Tore.
Tschüss.
Wir hören uns. Tschüss.
Du willst sollst du noch was sagen? Nein, ich möchte gerne, dass du das einführst, was wir eigentlich letzte Woche besprochen haben.
Ich hab da jetzt eine Verabschiedung gemacht.
Nee, aber mit dem Zuhören. Also, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche.
Es muss doch nicht immer das Gleiche sein.
Doch, aber das haben wir doch gesagt.
Willst du Signature haben, oder was?
Du deinen Signature-Move.
Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche.